Ja, so ein Hit bringt auf jeden Fall mehr als alles andere. Kann man noch so viele Alben rausbringen, sonst was irgendwie, aber an Bookings, GEMA-Einnahmen, was nicht alles so da dran hängt, irgendwie, dass so ein Hit ändert alles und kann einen auch erstmal irgendwie für die nächsten 5, 7 Jahre mindestens die Rechnung bezahlen.
Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle 2 Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute Musik als Beruf. Wie wird man eigentlich Profi? Teil 3. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und damit auch herzlich willkommen bei Obligato. Heute geht's wieder weiter mit der kleinen Serie innerhalb von Obligato, Musik als Beruf. Teil 3 der Frage, wie wird man eigentlich Profi? In den ersten beiden Teilen ist schon klar geworden, dass jeder Weg ins Musikgeschäft anders verläuft, auch wenn es sicherlich Parallelen gibt. Falls ihr die ersten Teile noch nicht kennt, hört da gerne nochmal rein. Dort bekommt ihr die Perspektiven des Direktors der Musikhochschule für Musik und Tanz, Professor Dr. Tillmann Klaus, der Songwriterin Jiska, dem Gitarristen Nikolaus Winkelhausen und dem Keyboarder Corvin Bahn geboten und viel Input dazu, wie eine mögliche Karriere in der Musik so aussehen kann. Heute, da gehen wir in den elektronischen Bereich und ausnahmsweise nur mit einem Gast.
Ja, hallo, ich bin Frank Beckers und bin Musiker, Produzent, DJ, alles was so mit Musik zu tun hat. Ja, und lebe da schon mein ganzes Leben lang eigentlich, seit 25 Jahren oder so, ist das mein Beruf auch und bin in den letzten 20 Jahren vorrangig in der elektronischen Musik, House- und Techno-Szene unterwegs, habe aber alles andere an Musik, handgemachter Musik, sage ich mal, alle Arten von Bands, Orchestern und so weiter auch durchlaufen, also sehr viele Stationen eigentlich.
Ich habe ihn dann gefragt, unter welchem Namen er Musik macht.
Ja, also in der Techno- und House-Szene, da bin ich hauptsächlich mit 2 Duos unterwegs. Das ist einmal Frankie und Sandrino, wo ich Frankie wäre, und einmal Dinox und Beckers, wo ich Beckers bin. Also das zweite gibt's jetzt schon 20 Jahre. Wir gehen dieses Jahr machen wir eine 20-Jahres-Tour und das andere war auch schon 12 oder so. Das sind meine beiden Hauptprojekte und da, ja, in der Szene bin ich auch eigentlich, würde ich mal sagen, schon bekannt und spiele halt auch auf der ganzen Welt regelmäßig. Eigentlich die meisten Wochenenden bin ich irgendwo unterwegs zum Auflegen. Und in der Woche sitze ich hier in Essen in meinem Studio und mache Musik.
Weltweite Konzerte und 20 Jahre Jubiläumstour. Da wollte ich natürlich wissen, wo es hingeht.
Gerade mit dem Dinox und Beckers Projekt war das so, dass komischerweise, als wir damals angefangen haben, Erfolg zu haben, dass das gar nicht so in Deutschland und Europa stattgefunden hat, sondern ja, in weit weg Ländern eigentlich, in Brasilien, Mexiko, Japan, Australien, solchen Ländern. Und da, wo wir auch so ein bisschen die stärkste Fanbase haben, da die Länder werden wir auf jeden Fall dann abklappern dieses Jahr.
Aber einmal von vorn. Ich habe ihn erstmal gefragt, wie die musikalische Laufbahn bei ihm so angefangen hat.
Ja, also ich meine, soweit ich zurückdenken kann, war Musik immer schon irgendwie im Mittelpunkt meines Lebens, sage ich mal. Und also soweit ich mich zurückerinnern kann, als ich, weiß ich nicht, 4 Jahre alt war und groß genug war, um am Wohnzimmerregal oben an dem Automatikplattenspieler meiner Eltern den irgendwie zu starten halt, diesen Dualplattenspieler. Und da habe ich dann angefangen, die Platten meiner Eltern zu hören irgendwie. Und das aber auch nicht einfach nur, ich mache mir jetzt Musik an, sondern habe wirklich auf der Couch gesessen und habe zugehört, also mit 100% auch. Und das täglich, war schon also in sehr jungen Jahren eigentlich da sehr drin und habe dann mit, weiß gar nicht, 7, 8 Jahren oder so angefangen, Klavier zu spielen. Das habe ich dann auch also relativ intensiv 10, 15 Jahre auch gemacht und dann kam so in der frühen Pubertät, 13, 14 kam dann das Bassspielen dazu, weil dann ja, war man halt in der Pubertät und wollte natürlich auch eine Band haben. Und dann war ich der Bassist plötzlich. Und das habe ich dann auch sehr lange in verschiedensten Bands und dann später auch Kontrabass und in der Jazz-Big-Band und im Symphonieorchester und ja, lange gemacht.
Und der Klavierunterricht brachte dann schon erste Erkenntnisse über die Laufbahn.
Das war so das erste Mal, da war ich auch noch relativ jung, so ich schätze mal so auch 15, 16, wo meine Klavierlehrerin schon relativ überzeugt von mir war und mich so ein bisschen in die Richtung schieben wollte, das ernster zu machen mit dem Klavierspielen und der klassischen Musik, wollte mich zu so einem Jugendmusiziert-Wettbewerb schicken und ja, da bin ich dann zum ersten Mal lange in mich gegangen und habe da dann schon festgestellt, dass so diese klassische Musik und generell so dann dieses ewige, sag ich mal, Reproduzieren von Altem nicht auf jeden Fall mein Weg ist. Also ich wusste halt damals, wenn ich diesen Weg gehen will, dann heißt es nicht nur irgendwie eine Stunde am Tag Klavier üben, wie ich es damals so gemacht habe, sondern 2 bis 3, wenn man das dann ernst nimmt richtig. Und da war ich dann auf jeden Fall nicht bereit zu an dem Punkt irgendwie. Und da hatte ich schon zu viele andere Interessen. Und Klassik war immer nur so okay, aber nie so eine richtige Leidenschaft. Deswegen bin ich den Weg dann halt nicht gegangen an dem Punkt.
Wenn es nicht die Klassik war, wollte ich wissen, wo das Interesse zu dieser Zeit stärker lag. Und bei der Frage, welche Idole aus der Musik Frank Beckers so hatte, gab es eine teils auch überraschende Antwort.
Ja, das waren natürlich in der Anfangszeit häufig irgendwelche außergewöhnlichen Instrumentalisten. Komischerweise haben mich am meisten immer die Schlagzeuger fasziniert, obwohl das Instrument, das, was ich nie wirklich gespielt habe, aber das habe ich bis heute, dass ich manchmal wirklich manchmal stundenlang in so YouTube-Rabbit-Holes reintauche, wo ich mir Schlagzeugvideos angucke. Ich bin doch damals nach Koblenz zum Drummer-Meeting gefahren, wo den ganzen Tag irgendwelche super Schlagzeuger spielen und ich war wahrscheinlich der einzige Nicht-Schlagzeuger da. Aber dann so halt so Leute, die generell so ein allgemeines Talent haben, so ein allumfassendes, wie weiß ich nicht, so Prince oder so, wo die alles selber gemacht haben. Rick Rubin ist immer noch bis heute eine Inspiration, so großer Produzent. So Leute, die halt ja alles bedienen konnten so und das große Ganze der Musik immer so auch im Blick hatten, so Multitalente, das waren so ein bisschen die Vorbilder.
Ich wollte dann wissen, welchen Schritt er nach der Schule gemacht hat.
Ich habe Musik studiert, auch auf Lehramt zumindest, für Grundschule. Das habe ich auch abgeschlossen irgendwie, aber ich war schon in der Endphase, habe ich gemerkt, da ging das los und da hatte ich meine ersten Auftritte schon mit dem Auflegen und das war dann plötzlich auch irgendwie alles ja viel unkomplizierter und besser bezahlt auch als vorher mit der Bandmusik, wo man irgendwie, keine Ahnung, wenn man so eine Top-40-Band auf dem Stadtfest spielt, dann hast du auch so einen 10-Stunden-Tag und gehst mit 200 Euro nach Hause oder so.
In dieser Phase hat sich auch die Sicht auf die Musik verändert.
Was ich dann auch festgestellt habe, gerade als dann irgendwann der Wechsel zur elektronischen Musik kam, dass sich da plötzlich auch so meine ganze Vorstellung, was Musik ist und nach welchen Kriterien die beurteilt wird und welche Elemente welche Rolle spielen, dass das plötzlich alles ganz anders war. Und dass halt in der ganzen Zeit vorher in Bands und so, dass diese ganze Palette des Klangs, also Klangdesign, Sounddesign und so weiter und die unendlichen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, in sich klanglich auszudrücken, dass die halt in Bandmusik irgendwie überhaupt nicht zu tragen kommt halt, weil ein Klavier klingt wie ein Klavier, eine Gitarre wie eine Gitarre, da gibt's nicht viel Spielraum eigentlich. Und dann, als dann diese Klangkomponente dazu kam, da hat sich eine ganz neue Welt aufgetan.
Und noch eine wichtige Erkenntnis kam ihm.
Und es war, glaube ich, am Anfang auch so, dass ich so die am Computer Musik gemacht habe und die ersten so Mehrtracker-Programme gab, wo man irgendwie 4 oder 8 Spuren gleichzeitig abspielen konnte. Das war einfach erstmal nur interessant, weil ja nach so vielen Jahren in Bands und hat man auch gemerkt, dass es irgendwie an irgendeinem Punkt immer dazu kam, dass nie alle am gleichen Strang ziehen in der Band halt. Man ist dann irgendwie 4 bis manchmal 7, in der Big Band 20 Leute oder so und ja, nie läuft alles in die gleiche Richtung. Es ist viel Diskussion und viel so zwischenmenschliches Gedings und meine erste Erinnerung am rechnerbasierten Musikmachen war auch, hier habe ich quasi eine Band und jeder macht, was ich will, so ungefähr halt. Und das war so die neue Erfahrung. Das war auch, bevor ich überhaupt irgendwie Kontakt hatte mit elektronischer Tanzmusik, so jetzt, das war noch völlig fremd da, aber so dieses alleine zu Hause sitzen und irgendwie Musik machen und ich mache das Schlagzeug, den Bass und die Harmonien und so, das war auf jeden Fall faszinierend und hat eine ganz neue Welt eröffnet. Und das war auch damals so, dass es dann jetzt noch nicht wie heute irgendwie halt, da gab es halt noch keine PCs mit virtuellen Synthesizern und so ein Kram. Da hatte man halt so einen alten, ranzigen Atari, der gebraucht auch nicht viel gekostet hat, aber der hatte halt einen MIDI-Port. Und da gab es halt irgendwie Cubase oder sowas. Und da konnte man dann halt, da hatte ich einen Sampler und einen Synthesizer, nicht viel, ein Hallgerät, also 3-4 Geräte. Und die konnte man halt steuern dann von dem Rechner aus. Und da ging das dann richtig mit los halt, ja.
Das war übrigens Mitte, Ende der 90er Jahre. Dann wollte ich wissen, wie und warum ausgerechnet elektronische Musik in sein Leben kam.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, als das losging damals mit Techno irgendwie und ich habe das zum ersten Mal irgendwo gehört im Radio, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch, irgendwie so eine Bassdrum auf jeder Zählzeit und wer braucht den Quatsch denn, das wird bestimmt in einem Jahr vorbei sein. Und da habe ich dann sehr falsch gelegen und habe dann, ich weiß gar nicht, was es war. Damals gab es so eine Steve Mason Radioshow. Und das war schon so ein bisschen gut gemixt und ging so ein bisschen tiefer irgendwie. Und wenn dieses ganze Kirmesmäßige und billige Preiswerte, was das auch zum Teil hatte, gerade wenn das so Charts-Techno war, wenn das mal weg war und man gemerkt hat, dass es das auch in eine ernsthaftere Richtung gibt und dass dieses Repetitive, das Monotone dabei, das hat auch so 1-2 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, dass halt, ne, man schnell geneigt ist zu sagen, als Musiker gerade, wo man immer Fan war von Leuten, die viele Töne spielen können in kurzer Zeit, dass einfach nicht viele Töne da sind und wenig passiert, wenig Harmonien, wenig Melodien und das ganze rhythmische Element und das Klangelement, Sounddesign steht viel mehr im Vordergrund als bei den anderen Musikrichtungen. Und ja, das hat mich dann irgendwie fasziniert.
Und wie haben sich die ersten Sachen dann so angehört?
Ja, das war damals noch so ein bisschen leicht von dieser Goa-Zeitrend-Szene so beeinflusst, weil das waren so die ersten Partys, auf denen ich damals mal so gelandet bin, obwohl das nie so richtig meine Musik war. Und war immer schon so sehr rhythmusorientiert, aber trotzdem halt immer irgendwie versucht, relativ warme, positive Melodien einzubauen halt, weil und da war auch immer so ein bisschen meine Stärke, wie gesagt, weil ich halt den Musikhintergrund hatte, dass ich da melodisch und harmonisch ein bisschen mehr machen konnte als so viele andere und deswegen hat das war mir am Anfang gar nicht so klar, aber deswegen hat es, glaube ich, auch dann relativ schnell irgendwie Anklang gefunden irgendwie und wollte dann irgendwie veröffentlicht werden und released werden und bin dann die ersten Jahre auch nur rumgezogen und hab beim Auflegen auch nur meine eigene Musik gespielt, weil das so ein bisschen das erste Projekt damals war, die Space Safari. Das hatte halt so einen ganz eigenen Sound. So, das war alles auch noch relativ so unbekümmert, wenig beeinflusst von was in der Szene, sag ich mal, so los ist. Das ist ja heute stärker denn je, dass jeder guckt irgendwie, was ist gerade angesagt und jeder versucht irgendwie eine Kopie von einer Kopie zu sein, sozusagen irgendwie ein wenig Originelles. Damals, das war, glaube ich, relativ originell, was ich gemacht habe und dadurch, und die Musik, die ich gespielt habe, die hatte halt niemand anders, weil vieles davon, was ich dann auch so aufgelegt habe, war dann natürlich auch nicht veröffentlicht. Und dadurch hatte ich eigentlich eine ganz gute Stellung von Anfang an, weil ich irgendwie jetzt nicht beliebig war wie andere DJs, sondern das war wirklich mein Sound, den ich dann da präsentiert habe quasi.
Wie er so an Auftritte gekommen ist und wie das Geschäft so funktioniert, hat er mir auch erzählt.
Ja, also natürlich sind die Veröffentlichungen, also bis heute ist das wahrscheinlich auch noch so, schon so eine Art Visitenkarte auch fürs Auflegen, sag ich mal. Klar ist es manchmal irgendwie, einer hat was gehört und so weiter. Man hat auch in der Regel eigentlich immer irgendeinen Booking-Agenten, der irgendwie in Kontakt ist mit Veranstaltern und so weiter, der das ja quasi für mich macht. Weil ich muss auch sagen, dass dieses ganze Business und Networking und was heute wichtiger ist denn je, halt nie so meine Stärke war. Ich bin immer schon so ein sehr nerdiger, ich sitze in meinem Studiokeller und am liebsten lassen mich alle in Ruhe und dann bin ich glücklich, Typ gewesen. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen, dass diese Duo-Geschichte, erstmal weil da immer jemand Zweites ist, der einen anderen Blickwinkel hat natürlich, also wenn ich immer so nur für mich bin, aber gerade dieses Kontakte pflegen, irgendwie wissen, was los ist in der Szene und irgendwie Geschäfte machen, Sachen rumschicken und so weiter. Das haben eigentlich immer doch dann meine Partner irgendwie gemacht, weil der wie gesagt, nicht so meine Stärke ist.
Zudem ist auch interessant, wie es mit Dinox und Beckers begonnen hat und warum gerade sie als Duo so erfolgreich wurden.
Ja, genau, das war halt der Dinox, der auch aus Düsseldorf kommt und da halt schon so mit einer lokale Größe war. Der war da schon mit 15, damals in einem ganz bekannten Club in Düsseldorf, war der Resident DJ und also hat das noch weit vor mir angefangen. Und man kannte sich halt hier so über die lokale Szene so und nach einer Weile hat man halt gemerkt, dass wir beide wahrscheinlich die sind, die das ein bisschen ernster nehmen als die anderen. Und dann habe ich ja immer gefragt, wollen wir da nicht mal irgendwie was zusammen versuchen? Und das hat dann eigentlich direkt ganz gut funktioniert. Und ja, seitdem gibt es uns eigentlich. Genau, das fing an mit ein paar Singles, Remixen und dann aber kam ja das erste Album damals, das war so 2000, wann war das denn eigentlich, 2005 oder 7 oder so, kam das erste Album, das ganz gut gelaufen ist und wir waren sehr stark halt, wie gesagt, auf dem brasilianischen Markt und Dinox selber ist auch mittlerweile, wohnt sogar dort in Brasilien, den hat's ganz dahin verschlagen und ja, da waren wir viel unterwegs am Anfang auf jeden Fall, das war da waren wir irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So, das war so ein bisschen, dass wir das, was so in dieser Psytrance-Szene los war, weder die ersten waren, die auf diesen Veranstaltungen so eine mehr technoidere Version davon gespielt haben, so ein bisschen seriöser. Und das gab es noch nicht so richtig viel. Und das war, ja, das hat damals so eine neue Sache losgetreten. Und deswegen waren wir da ganz gut vertreten. Da wurden wir auch noch so ein bisschen, ja, wir wurden viel kopiert, so unseren Style und so weiter. Und dann stand man für eine bestimmte Musikrichtung und ja, allein das hat dann auch schon irgendwie Bookings generiert, so wenn man irgendwie für irgendwas steht halt für die Leute. Ich weiß, in Brasilien war es so, dass der Chris Dinox hatte einen ganz entscheidenden Auftritt mal irgendwann da alleine, wo irgendwie ganz viel drüber geredet wurde nachher und ich hatte gleichzeitig auch solo als nur Beckers auch sowas wie einen kleinen Hit, den meine Frau, die heute noch immer noch meine Frau ist, damals gesungen hat. Und das war so ein Hit-Ding. Und deswegen sind wir dann beide gleichzeitig quasi dann dort irgendwie bekannt geworden dadurch. Einmal durch den Hit und einmal durch so ein ganz sagenumwobenes DJ-Set vom Dinox. Und das war so, hat so den Anfang gemacht, ja.
Und Hits helfen natürlich.
Also der heißt Switch, Beckers Switch. Der wurde auch vor einem halben Jahr nochmal neu aufgelegt in so einer härteren Techno-Version von jemand anderem. Ja, der hat auf jeden Fall so ein Ohrwurm-Hit-Ding auf jeden Fall und hat das so ein bisschen bei mir losgetreten. Das sind schon ganz entscheidende, leider nicht planbare Meilenstücke so in einer Karriere irgendwie, die ich auch ja 3-4 Mal vielleicht erst irgendwie hatte. Also mit Frankie Zadrino hatte ich auch so einen, sag ich mal, Welthit, der Akama hieß der. Wo wir auch irgendwie Preise für gewonnen haben und so. Und man merkt dann aber auch schnell, dass das, ja, so ein Hit bringt auf jeden Fall mehr als alles andere. Kann man noch so viele Alben rausbringen, sonst was irgendwie, aber an Bookings, GEMA-Einnahmen, was nicht alles so da dran hängt, irgendwie, dass so ein Hit ändert alles und kann einen auch erstmal irgendwie für die nächsten 5-7 Jahre mindestens die Rechnung bezahlen. Und ist aber halt nicht planbar und manchmal auch die Tracks, wo man dann gar nicht mit rechnet oder so, aber ja, passiert und ist schön zu sehen. Und gerade bei diesem Akama-Stück, von dem ich rede, war ich besonders froh, weil ich mochte es halt, weil das so ein bisschen genreübergreifend war, das wirklich, das konnte meine Mutter hören irgendwie und da konnte sich jeder darauf einigen, weil das war sowas, wo, das fand jeder irgendwie gut und das, ja, da war ich auch ein bisschen stolz drauf dann.
Die zwei erwähnten Hits Switch und Akama habe ich euch natürlich verlinkt. Und mit so einem Hit lässt es sich als Musiker natürlich erstmal sehr viel sorgenfrei erleben, auch wenn das bei Frank Beckers nie das große Thema war.
Ja, also ich bin generell ja, da relativ angstfrei, sage ich mal, ein bisschen zu viel auch. Hab immer so ein Urvertrauen gehabt in meine musikalischen Fähigkeiten, sage ich mal, und ja, ich glaube einfach auch, dass, also wenn ich mir zu viel Sorgen, wenn ich ein Mensch wäre, der sich darüber zu viel Gedanken macht, zu viele Sorgen macht über diese Existenzängste, dann wäre das auch schwierig, diesen so, sag ich mal, so einen Kreativberuf überhaupt auszuüben. So, weil ich sag mal, im Studio kreativ sein kann ich auch wirklich nur, wenn mein Kopf wirklich frei ist von irgendwelchen Sorgen oder ne, irgendwelchen Außenweltgedanken, sag ich mal. Und deswegen muss ich das auch ganz oft irgendwie ausblenden und weglassen. Und ja, wie gesagt, da ich generell nicht so sicherheitsorientiert bin, auch nicht so materiell orientiert, so war das für mich, für meine Persönlichkeit okay, halt mit dem Risiko und damit auch zu leben. Wobei bei anderen Leuten, ja, dem würde ich es eher nicht raten. Also ich habe das bis heute noch, dass manchmal jetzt jüngere DJs oder Produzenten auf mich zukommen und da ist manchmal einer bei, wo ich einfach direkt sehe, der ist dem psychisch nicht gewachsen, sei es das Risiko des Selbstständigseins oder auch dieser Touring-Stress so oder irgendwie im Nachtleben und so, das ist halt nicht für jedermann. Da muss man auch ein bisschen dickes Fell haben. Und es gibt manchmal Leute, wo ich auch wirklich sage, ey, sorry für dich, du bist ein talentierter Musiker, aber das als Job, ich rate davon ab, das ist nicht für jeden halt. Ne?
Ich wollte dann wissen, wo er mit den Hits dann überall so spielen konnte.
Ach so, ja, das war schon so, also dass man so dann in den größeren, berühmtesten Clubs, so, die es in der Welt gibt, dann meistens auch gespielt hat, in wirklich guten Locations oder halt manchmal auch halt, gerade in Brasilien gibt es viele große Festivals, wo man auch mal wirklich mal vor 10.000 Leuten spielt oder so. Wobei das hört sich immer so toll an, obwohl ich eigentlich immer irgendwie einen Club mit 400 Leuten bevorzuge, weil das ist viel direkter von der Interaktion her, als wenn man da irgendwie einfach nur Köpfe sieht irgendwie und da ist das ein bisschen, da ist nicht so viel Kontakt halt irgendwie zwischen mit Publikum und was man macht irgendwie und das ist beim Auflegen manchmal wichtig. Ja, da gibt es schon viele außergewöhnliche Orte, das ist auch schwierig da jetzt irgendwas rauszupicken oder ne, Clubs oder mal irgendwie auf einem so ein Party-Kreuzfahrtschiff haben wir auch mal gemacht in Brasilien mal für eine Woche, die verrückten Sachen. Und ja, man hat, das ist so ein angenehmer Nebeneffekt der Sache. Das ist zwar anstrengend und das Reisen mag ich bis heute am wenigsten an meinem Beruf, aber man bekommt halt auch umsonst die Welt zu sehen, was natürlich auch schön ist.
Frank Beckers ist auf der Welt auf jeden Fall sehr gut rumgekommen.
Ja, ich war irgendwie nie so der Traveler irgendwie, sag ich mal. Und da plötzlich jettet man nur noch durch die Gegend. Und man muss sich manchmal daran erinnern, auch das irgendwie wert zu schätzen. Ja, ich bin froh, weil gerade ja viele, gerade so Länder wie, weiß nicht, Japan oder so, oder wo alles wirklich komplett anders ist, Indien oder sowas, wo man auch so fürs Leben einfach sehr viel Input bekommt und Sachen in Relation setzt, weil man einfach viele Orte der Welt gesehen hat und ja, einfach alles, was man hier so um sich rum als selbstverständlich einordnet, dann ein bisschen anders sieht einfach und differenzierter betrachten kann. Und das da bin ich eigentlich ganz froh drum.
Interessiert haben mich dann auch noch Verkäufe und was er als persönliche Meilensteine in seiner Karriere sieht.
Ja, es war, ich glaube, das war sogar noch, weiß gar nicht genau, war das vor dem ersten Hit, war das, also war das im Prinzip auch nicht, weil dass wir einen anderen Track hatten damals, irgendwie war das 2004, 2005 rum, der hieß Jetlag Slave von Dinox und Beckers und der hat es dann geschafft in dem Jahr wirklich, also das war lustigerweise ein Track, den ich eigentlich über rumliegen hatte, so eine B-Seite, die wollte ich eigentlich gar nicht rausgeben und dann irgendein Label brauchte eine B-Seite und dann habe ich denen den Track geschickt und dann war das in dem Jahr 2005, glaube ich, oder 2004, der meistverkaufteste Track auf Beatport, was also die Haupteinkaufsplattform für elektronische Musik ist, von allen Genres, die es dort gibt, zusammen war das der meistverkaufte Track in dem Jahr. Das war zum ersten Mal, wo ich dachte, oh, hier haben wir irgendwie was geschafft und scheinbar scheint da ein bisschen größeres Interesse zu sein, so sag ich mal. Und wir hatten das dann nochmal mit Frankie Zadrino, hatte ich das nochmal mit einem anderen Track, der in dem Jahr, das war aber 2016, hat man einen Remix, der in dem Jahr der meist gechartetste Track war, also den die DJs am meisten gechartet hatte von dem gesamten Jahr. Und ja, das waren schon auch so Meilensteine, die viel Einfluss hatten auf das, was dann gekommen ist und die ja auch dazu geführt haben, dass das jetzt schon so lange auch irgendwie konstant läuft, dass immer wieder irgendwie was kam, was wieder Aufmerksamkeit generiert hat, so dass Konstanz ist auch so eine wichtige Sache dabei und auch so nach all den Jahren das immer noch 100% zu machen, weil das ist auch der eigene Anspruch, den ich immer so hoch wie möglich halte, weil wenn ich da anfange, irgendwie lazy faul zu werden, dann würde ich, glaube ich, immer noch weiterkommen, aber wäre mit mir selber da nicht mehr im Reinen richtig halt.
Und wie blickt er heutzutage auf die elektronische Musikszene?
Ja, es hat auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Weile den Status von, dass das irgendwie so eine Underground-Szene ist, hat es auf jeden Fall verloren. Es ist jetzt, hat sich einfach als eine Art Mainstream-Musikrichtung irgendwie einfach etabliert. Und also gerade in Holland sieht man sehr gut, wie diese ganze Industrie auch professionalisiert wurde. So, kommerziell ist das falsche Wort irgendwie. Es ist Mainstream geworden, es ist jetzt nicht mehr so eine Nische, sag ich mal. Und es gibt viele Sachen, die halt irgendwie, ich fand es zum Beispiel ein großes Problem, dass irgendwie diese EDM-Geschichte hier, David Guetta und Co., sag ich mal, dass die irgendwann damit reingeholt wurde, alles wurde dann so zusammengemischt und das ist diese ganze elektronische Musik, wo ich immer fand, das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun und hat sich auch nicht gegenseitig gut getan. Aber es ist jetzt Mainstream geworden, es ist sehr groß geworden, es geht jetzt zunehmend auch, und das ist, finde ich, ein bisschen schade, ehrlich gesagt, darum, dass Events immer größer werden und zunehmend zu einem Spektakel, wo halt riesengroße Projektionen und so weiter, irgendwie alles das drumherum zunehmend wichtiger wird. Die Leute auf diesen Events zunehmend weniger tanzen und nur noch irgendwie Handys in der Hand haben und irgendwie die Show, also gar nicht mehr aktiv teilnehmen, sag ich mal. Und ja, das ganze Social-Media-Faktor, den ich eher für toxisch und nicht so gut halte bei dem Ganzen, aber es ist halt nur meine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Ja, aber es ist alles nicht mehr ganz das, wie, also meine persönliche Identifikation, sag ich mal, mit der Szene ist nicht mehr ganz so groß, wie sie vielleicht mal war, würde ich sagen.
Gerade elektronische Musik ist natürlich stark mit Party verbunden. Da wollte ich wissen, welche Rolle Partys in seinem Leben so gespielt haben.
Also ich sag mal, am Anfang war man auf jeden Fall immer noch mehr Teil der Party. Heute ist es schon in den meisten Fällen so, dass man nicht zu lange vorm Auftritt irgendwie erscheint und relativ kurz danach auch wieder irgendwie weggeht, weil sonst hätte ich jetzt irgendwie 25 Jahre Techno, glaube ich, nicht so gut überlebt. Das kann dann auch ein bisschen anstrengend werden. Das ist zwar manchmal so klar, jeder Veranstalter wünscht sich irgendwie, dass man da mit voller Leidenschaft und Einsatz dabei ist und dann irgendwie noch länger bleibt oder kommst du hier noch mit auf eine After oder sonst irgendwie was, aber selten auf jeden Fall. Ne? Also dieses ganze Party-Ding, bin ich auch froh, das hat mich nie zu viel gereizt und auch generell, das auf der Bühne stehen, war jetzt nie so mein, dass ich da so viel, keine Ahnung, irgendwie jetzt einen Ego-Kick draus gezogen hätte, so dass ich mich auch immer gut zurückziehen konnte und auch vor allen Dingen schon seit vielen, vielen Jahren, was die Feierei angeht, immer denke, ich fühle nie, habe nie das Gefühl, ich habe was verpasst oder so, ich könnte was verpasst haben, weil man hat natürlich auch alles schon gesehen. Von daher geht man da auch ein bisschen nüchterner und relaxter ran, sag ich mal.
Es kann aber auch anders gehen.
Ja, das habe ich damals gesehen, auch in dieser lokalen Szene, als ich angefangen habe. Da gab es einige wirklich gute Talente, aber die sind dann zu sehr rein in die ganze Sache und haben es dann verrockt quasi durch irgendwie Feierei und zu sehr irgendwie darin aufgehen, indem dass man ein bisschen natürlich, man wird auch natürlich ein bisschen rumhofiert und immer gut behandelt. Und das ist, ein schmaler Weg, da nicht irgendwie sich zu sehr verleiten zu lassen, da irgendwie, dass die Sache dann irgendwie plötzlich negativ werden und man, keine Ahnung, Drogen, zu wenig Schlaf, ungesundes Leben und dann halt irgendwie, ja, die Professionalität, wie man eigentlich seinen Beruf behandeln sollte, egal ob der jetzt mit Feiern zu tun hat oder nicht, dass dann plötzlich wegfällt.
Zum Abschluss wollte ich dann noch wissen, ob Frank Beckers Tipps für angehende Musikkarrieren hat.
Ja, ich glaube heute, das sage ich oft in den Jüngeren, dass es wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit zu versuchen, seinen eigenen Sound zu finden, weil es ist so leicht, sich verleiten zu lassen, irgendwie zu gucken, was ist gerade angesagt und irgendwie das auch dann automatisch als gut zu befinden und versuchen, das irgendwie, ja, dass man versucht zu kopieren und irgendwie versuchen zu gefallen quasi. Wobei man das nicht verwechseln darf. Ich glaube, es ist sehr gut und, glaube ich, für jeden und lehrreich, Sachen, die gerade angesagt sind oder die einem gefallen oder wie auch immer, irgendwie zu versuchen nachzubauen im Sinne von Reverse-Engineeren als ein Lernprozess, dass man versteht, wie ist das jetzt hier gemacht worden irgendwie. Aber wenn es um den künstlerischen Ausdruck geht, da wünsche ich mir heute viel mehr, was ja, Individualität einfach. Das vermisse ich total. Und das ist für mich mittlerweile wichtiger als alles andere. Ich bekomme mittlerweile jede Woche so viel Promos und neue Musik und so. Und ich weiß bei so vielen Tracks, wenn ich da reinskippe, wirklich, das ist nicht übertrieben, nach 2 Sekunden schon, dass ich den Rest nicht mehr hören will und die anderen Tracks auf DP auch nicht, weil das 1 Million mal schon gehört hat, immer die exakt gleichen Sounds, das hört man schon sehr schnell, dass hier einfach nur jemand eine Formel versucht zu bedienen, anstatt wirklich irgendwie sich selbst als seine Person irgendwie versucht, in dieser Musik halt irgendwie auszudrücken und da eine eigene Sprache zu finden irgendwie. Und das ist das, was, glaube ich, irgendwie, wenn man wirklich was reißen will, ist das wichtig. Obwohl dieses ganze andere Social Media und Selbstdarstellung leider auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Aber dazu habe ich keine Tipps, weil ich selber zu schlecht bin.
Ein wirklich sehr spannender Einblick in die elektronische Musikszene. Mir persönlich war zuvor nicht so wirklich bewusst, wie eine Karriere in diesem Genre so laufen kann. Viele Dinge, die er zu einer erfolgreichen Laufbahn in der Musik erzählt, lassen sich aber sicherlich auch auf andere Genres und Stilrichtungen übertragen. Zum Beispiel, dass man möglichst authentisch bleiben sollte und seinen eigenen Sound finden muss. Und wenn es dann gelingt, einen Hit zu kreieren, hat man natürlich den Jackpot im künstlerischen Schaffen geknackt. Ganz zum Ende habe ich für euch dann noch die Infos dazu, wie Frank Beckers privat so Musik hört, was bei einem DJ und Produzenten natürlich besonders spannend ist.
Meine Musik, die ich privat konsumiere, konsumiere ich entweder, also die nicht Techno und House ist, die ich mir natürlich irgendwo kaufe, konsumiere ich komplett auf Spotify, was für mich eine mega Fundgrube ist. Also ich bin, also es wird ja heute gerne auch irgendwie gemeckert über Spotify und die machen hier und zahlen Scheiß und bla, aber für mich hat das so viele neue Welten, so viel neue Musik und wie die Algorithmen mich da bedienen mit neuen Dingen irgendwie, wie ich da auf Entdeckungsreise gehen kann, bin ich extrem dankbar für und habe ich gerne. Also meistens von Spotify. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das vielleicht noch ein bisschen bessere, unkomprimiertere Qualität haben könnte. Und höre entweder hier zu Hause in meinem Home-Studio oder in meinem richtigen Studio immer über aktive Adam-Speaker plus Subwoofer. Und beide Räume sind auch eingemessen und mit Room-Correction-Software. Also ich habe schon, auch wenn ich Musik konsumiere, versuche ich das so vom Audiophilen her auch ja mich möglichst befriedigt. Ja.
Mich interessiert an dieser Stelle, ob euch die kleine Serie Musik als Beruf gefallen hat und auch, wie ihr es fandet, mal nur einen Interviewgast in den Fokus zu nehmen. Schreibt gerne eine Mail an podcast@nitschkeverlag.de oder einfach bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Von mir hört ihr dann in 2 Wochen wieder. Also bis dahin und macht's gut. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.